Ja, Herr Jesus, danke, dass du hier bist, dass du es uns zugesagt hast, wenn wir uns hier in deinem Namen versammeln, dass du mitten unter uns bist. Und danke, Herr, dass wir hier in einem guten Land leben, in dem wir nicht verfolgt werden, in dem wir uns offen versammeln dürfen, dass wir offen in deine Gegenwart treten dürfen, gemeinsam über dein kostbares Wort nachdenken dürfen. Danke, dass du ein einzigartiger Gott bist, der Gott, der uns auch nicht im Unklaren lässt über die Dinge, die zukünftig noch geschehen werden. Danke, Herr, dass du uns alle lieb hast. Danke, dass du mit deinem Blut am Kreuz bezahlt hast für unsere Schuld. Danke, dass du das für jeden Einzelnen hier ganz persönlich getan hast. Und dafür preise ich dich, dafür gebe ich dir die Ehre, Herr. Amen. Ja, begrüße auch nochmal alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier, zu diesem Abendgottesdienst. Freue mich, dass ich mit euch gemeinsam über Gottes Wort nachdenken darf. Ja, ich habe so in der vergangenen Woche einen Artikel gelesen über ChatGPT. Ich weiß nicht, wem das bekannt ist oder nicht bekannt ist. ChatGPT im Bildungswesen. ChatGPT macht so Schlagzeilen zurzeit. Ein System, das ist auf künstliche Intelligenz gebaut. Ja, man kann sich da anmelden, man kann kommunizieren und bekommt dann in Textform entsprechend Antworten. Man kann eigentlich, ich will sagen, es gibt eigentlich nichts, was man nicht mit ChatGPT machen kann. Man kann Gedichte erstellen, man kann wissenschaftliche Berichte verfassen, man kann Recherchen starten, man kann Aufgaben lösen lassen. Ich glaube, es wurde das bayerische Abitur in Mathe und Geschichte, wurden die Aufgaben gelöst. Ja, und hat in vielen Bereichen Schlagzeilen gemacht. Und der Autor in diesem Artikel, da ist mir folgender Satz so ins Auge gestochen, der sagte, der Deutsche Ethikrat äußert sich euphorisch über die Nutzung von ChatGPT in der Medizin. Und dann schreibt er zu diesem Bericht, ich lese mit, bewundere und stimme in die Anbetung des neuen Gottes mit ein. Ja, es wird als Gott verehrt, dieses System. Ich will mal sagen, er relativiert es dann. Er relativiert es dann, er hat einiges ausprobiert. Ja, zum Beispiel, und er war nicht so begeistert, vierstellige Zahlen, Multiplikationen werden falsch multipliziert und im Brustton der Überzeugung erfindet das System dann Zitate und Personen bei Recherchen. Ist wohl doch noch nicht so ganz ausgereift. Die Uni Münster hat sich auch Gedanken darüber gemacht. Man hat einen Arbeitskreis gegründet, weil mit diesem System möglicherweise Prüfungsbetrug Tür und Tor geöffnet wird. Nun, was will ich damit sagen? Ich will so ein bisschen sensibilisieren auf das, was in den nächsten Jahren oder in nächster Zeit so auf uns zurollen wird. Ne? Mit diesem System kann man eben auch über Personen Fakes machen, kann also Fälschungen erstellen. Betrug, Fälschungen, Täuschung ist Tür und Tor geöffnet. Wir sagen vielleicht als Christen, ist ja nichts Neues, ne? Wir leben in der Endzeit und es wird Zeit, dass Jesus wiederkommt. Ja, und darum soll es heute auch gehen. Aber die Frage ist, wie stehst du zu dieser Sache? Jesus kommt wieder. Was geht in deinem Herzen vor? Wir haben ja gerade gehört, Gott sieht unser Herz an. Was geht im Herzen vor? Bist du da freudig? Ist das für dich eine freudige Erwartung? So wird es im zweiten Petrusbrief ausgedrückt. Er kommt für diejenigen, die ihn freudig erwarten. Jesus kommt wieder, aber, jetzt kommt das Aber. Wenn man so die letzten zwei, drei Jahre so Revue passieren lässt, Da haben ja einige gesagt, ja, es wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Wenn ich sage, Jesus kommt bald wieder, sage ich, ja, ist okay. Wenn ich sage, ich glaube nicht, dass es noch ein halbes Jahr dauern wird, bevor Jesus wiederkommt, ist das vielleicht eine sehr sportliche Aussage, denn es muss noch einiges passieren, bevor Jesus wiederkommt. Und darum soll es heute Abend gehen. Ich möchte zwei Dinge nochmal vorausstellen. Im Matthäus 16, da hat Jesus eine Unterredung mit seinen Jüngern und fragt sie, was denken denn so die Leute über mich, wer ich bin, und dann vor allem, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war das erste Mal, dass ein Mensch die wahre Identität von Jesus bekannt hatte, öffentlich bekannt hatte. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Was heißt das? Wenn wir die wahre Identität von Jesus erkennen wollen, dann ist das reine Gnade. Man braucht das göttliche Offenbarung. Jeder hat ja da so sein Erlebnis, seine Geschichte, aber es muss irgendwie so Klick, ne? Irgendwann macht es Klick, irgendwas, da spricht dich Jesus an und dann weißt du, ja, es ist der Sohn Gottes, es ist die Wahrheit. So habe ich es erfahren, das, was da vorne steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat er mir geoffenbart. Eine zweite Bibelstelle, Philipper 3, Vers 20, da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Diejenigen, die Jesus in ihrem Herzen erwarten, für die kommt er als Retter. Als er das erste Mal auf diese Erde kam, kam er als Retter, hat Menschen erlöst. Und er wird für die, die ihn erwarten, auch wieder als Retter kommen. Ja, und im heutigen Bibeltext gibt uns Paulus so einen Schlüssel an die Hand, wie wir die Geschehnisse bis zur Wiederkunft von Jesus einordnen können. Ich möchte das jetzt nicht vollständig lesen, so werde es mit euch mal so Vers für Vers durchgehen. Es ist der zweite Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, und ich möchte auf die Verse 1 bis 12 dabei eingehen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Und der Hintergrund ist folgender, da in Thessaloniki, diese Gemeinde, die auch von Paulus begründet wurde, da muss irgendein Gerücht aufgekommen sein, Jesus ist schon wieder da. Die hatten Angst, worum es ging. Ja, man vermutet, dass vielleicht glaubten sie, sie sind schon in der großen Trübsal. Es gab ja zu jeder Zeit Christenverfolgung und die assoziierten, ja, Jesus muss wiedergekommen sein. Und das bringt Paulus hier in Ordnung, er korrigiert das. Er geht eigentlich auf zwei Begriffe ein. Einmal wird genannt die Wiederkunft unseres Herrn, also wenn Jesus wiederkommt. Zum anderen steht da aber auch unsere Vereinigung mit ihm. Und in seinem ersten Schreiben an die Thessalonicher hat er ja schon von der Entrückung gesprochen. Christen werden entrückt. Und da ist jetzt so die Frage, ne? Da gibt es so viele Meinungen, wann ist diese Entrückung? Ist das vor der großen Trübsal? Ist das während der großen Trübsal oder am Ende erst? Ich lasse es einfach mal so stehen. Auch dieser Satz, der bringt diese beiden Begriffe so parallel. Und da darf jeder, glaube ich, für sich selbst erforschen in der Schrift, wo er den Zeitpunkt der Entrückung sieht. Es ist auch nicht mein Thema heute, dieser Zeitpunkt, sondern eben das, was da noch passieren muss, wie wir eben das Ganze einzuordnen haben. Denn jetzt kommt auch gleich so eine eindrückliche Warnung. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Wir werden vor Verführung gewarnt. Und das tut Jesus ja auch in diesem Zusammenhang. Bei seinen Jüngern hat sie gewarnt, lasst euch nicht verführen, wenn sie sagen, Christus ist hier, hier ist der Christus. Deswegen die Frage an dich persönlich, wie siehst du dich im Hinblick auf eine mögliche Verführung? Wie stehst du da? Wie sicher stehst du da? Oder wie überzeugt bist du? Mit mir nicht, das kann mir doch nicht passieren. Ich so als gereifter Christ, ich kenne meine Bibel. Die Schrift warnt uns an vielen Stellen. Wie gut kennst du die Schrift? Wenn du sie gut kennst, ist das gut. Es gibt aber, es ist wohl so, statistisch gesehen, die meisten Menschen haben ihr Wissen über die Bibel aus Büchern, die sie über die Bibel lesen, nicht aus dem Original selbst. Und das andere ist, wie blickst du so durch? Viele lesen heute im Internet Warnungen. Es gibt so viele Internetseiten, die werden sogar von Christen geführt und die warnen dann gegen andere Christen, weil sie eben in ihrer Theologie eben da nicht miteinander übereinstimmen. Das wird dann oft für bare Münze genommen. Und ich habe ja gerade gesagt, das wird sich in Zukunft noch verschärfen, wenn dann eben solche Systeme aus der künstlichen Intelligenz dazukommen. Eine Denomination warnt vor der anderen, das ist nichts Neues. Ich habe mal vor 20 Jahren im Hauskreis mal gehört, war eine dabei, die kommt aus dem katholischen Hintergrund, ist auf dem Dorf aufgewachsen. Da sagte sie, ja, die hatten uns immer gewarnt, vor der evangelischen Kirche darf man nicht reingehen, da hängt ein Kuhkopf und den beten sie an. Also es gibt schon immer solche Dinge und ja, manchmal eben so ein bisschen platt oder eben aber auch hintergründig. Ich will mal Folgendes sagen, ich habe ja hier auch so ein digitales Schwert, wie man dann sagt, das Wort Gottes digital, aber wenn ich morgens zu Hause meine Bibelarbeit mache, dann greife ich doch lieber auf die Printversion zurück, da habe ich es doch lieber schwarz auf weiß. Und zwar habe ich das ist auch schon ein paar Jahre her, mal im Hauskreis erlebt. Das fand ich nicht so prickelnd. Nicht, dass ich jetzt was dagegen hätte, aber wir hatten auch über eine Bibelstelle nachgedacht, hatten verschiedene Übersetzungen zur Rate gezogen und da war eine dabei, die hatte da gerade ein Update von der Elberfeld-Bibel und die hatte da in Erinnerung eine bestimmte Formulierung und die war geändert. Habe ich gedacht. Das will ich ja nicht. Wenn ich meiner Bibel schwarz auf weiß was angestrichen habe, dann will ich das auch wieder so finden. Nun, der Hintergrund ist ja die Elberfelder Übersetzung. Es gibt ja die revidierte Elberfelder Übersetzung. Aber gab es auch ein paar Leute, die wollten das wieder näher am Original haben, haben dann da wieder neu zurück übersetzt, sage ich mal, und dann vielleicht immer mal wieder das aktualisiert in dem Sinne. Aber das wäre mir nicht angenehm. Eine digitale Schrift, die dann abgedatet wird, da weiß man ja nicht, was kommt. Lieber schwarz auf weiß, aber es ist heute auch in großen Bibliotheken überall, Printversionen verschwinden, man macht es digital, ist ja auch bequemer, es kostet weniger Geld, es braucht ja Pflege, der ganze Bestand, und dann hat es jeder direkt auf dem Schreibtisch. Hat so seine Vorteile, aber diese digitalen Berichte, die können auch irgendwann mal gefälscht werden. Das so als Hintergrund. Fahren wir weiter im Text. Und hier werden jetzt zwei Ereignisse genannt, die sich vor der Wiederkunft Jesu ereignen werden. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also das ist sicher, bevor Jesus wiederkommt, wird sich so einiges ereignen. Wovon ist hier die Rede? Nun, wir haben einmal den Abfall. Apostasia. Und das bedeutet, dass man sich bewusst von der Wahrheit abwendet, bewusst von der Wahrheit des Evangeliums abwendet. Wer kann denn überhaupt abfallen? Natürlich nur der, der die Wahrheit mal gehört hat, der die Wahrheit akzeptiert, die Wahrheit angenommen hatte. Das ist der Punkt. Also ich muss die Wahrheit kennen, sonst kann ich nicht abfallen. Ja, ich stelle mal so ein paar grundsätzliche Wahrheiten hier in den Raum. Ist Jesus Gottes Sohn? Wurde Jesus von einer Jungfrau geboren? Starb Jesus für unsere Schuld am Kreuz? Wurde er begraben? Ist er am dritten Tage auferstanden? Nur wer dazu ein klares Ja hat zu diesen Fragen, der ist noch nicht abgefallen. Wenn irgendwas unklar ist, wäre ich ängstlich, da bist du mal auf dem Weg zum Abfall. Und all diese Dinge, die wurden geleugnet. Das eine, das andere von verschiedenen Denominationen oder Konfessionen, der Abfall hat bereits begonnen. Ja, Theologiestudium, was wird da vermittelt? Wie steht das Theologiestudium zu diesen Fragen, die ich gerade genannt habe? Das war schon vor 30 Jahren. Da hatte ich mal einen gehört von der SMD, der hatte in Münster Theologie studiert sogar. Der sagt, da gab es so einen Kreis für gläubige Theologen, die gläubigen Theologiestudenten. Ja, es ist wirklich so, und ich sage das jetzt nur, weil ich es eben aus verschiedenen Quellen schon gehört habe. Die Menschen, die Theologie studieren, werden eher vom Glauben abgebracht, weil ja alles nur noch zerlegt wird. Was ist das? Was ist die Bibel? Wird das noch als Gottes Wort akzeptiert? Oder ist es eben auch irgendwo so ein Bericht aus dem Altertum? Wer hat die Bibel verfasst? Wie werte ich das? Wird es zerlegt? Wird es auseinandergenommen? Ja, Studenten kommen vom Glauben ab und wir sind mitten dabei schon. Ne? Diese Zeit des Abfalls, die hat bereits begonnen. Und wenn die Gemeinde abfällt, das ist ja so für Satan die geistliche Grenze, ne? Dann fallen irgendwann mal alle Schranken. Das zweite Ereignis, ist vom Mensch der Sünde oder vom Sohn des Verderbens die Rede. In anderen Bibelstellen wird diese Person, das ist ein Mensch, jemand aus Fleisch und Blut, wird als Antichrist bezeichnet. Der muss auftreten zuvor. Und das ist sicher noch nicht der Fall. Kann sein, dass er schon lebt, dass er hier irgendwo wirkt auf der Erde, aber er muss offenbar werden. Das ist noch nicht der Fall. Ja, Antichrist, Christus, wir haben ja dieses Zeugnis von Petrus gerade genannt. Christus, das ist der Gesalbte. Ne? Ja, da war ja jetzt die Königskrönung, aber der Charles, der ist jetzt der King Charles, er wurde nicht gesalbt. Aber in altorientalischen Ländern war das diese Praxis, das war ein Rechtsakt. Da wurde jemand zum König gesalbt, so eben auch David, ne, wie wir es vorhin gerade gehört haben. Und Christus ist der Gesalbte, in dem Fall Gottes. Das ist der von Gott eingesetzte Retterkönig. Und das ist ein Titel, der nur alleine Jesus zusteht. Ne? Das ist der Christus. Und dann haben wir eine Präposition anti. Für die meisten wird es geläufig sein, anti, da bin ich dagegen, ne? Anti-Atomkraft. Ich komme ja aus der Pharmazie, wir haben Arzneistoffklassen, Anti-Asthmatika, die wirken gegen Asthma, Antidepressiva, die wirken gegen Depressionen. Jetzt ist es so, der Antichrist, der ist natürlich mal gegen den Christus. Aber es kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Prüfungsvorsitz in so einer Wiederholungsprüfung im Staatsexamen und der Prüfer fragte den Prüfling, nach Antimetaboliten. Antimetaboliten, das ist eine mechanistische Art, in Stoffwechselprozesse im Körper einzugreifen. Man kann das zum Beispiel in der Tumortherapie oder auch in der antiinfektiven Therapie anwenden. Ja, und da sollte der Prüfling jetzt sagen, was ist das? Und ja, aber die Bezeichnung gegen Metaboliten, und der Prüfer hat es dann auch komisch gefunden. Und da habe ich dann eingegriffen und habe gesagt, Anti hat noch eine zweite Bedeutung, anstelle von. Das heißt also, diese Substanzen werden anstelle unserer physiologischen Stoffwechselprodukte, wenn sie eingebaut im Körper oder eben in Erregern eingebaut, und es kommt dann eben zum Erliegen von solchen physiologischen Kreisläufen. Und das ist genau das, was auch auf diesen Antichristen zutrifft. Er ist einmal gegen Jesus und er nimmt den Platz. Satan wird ihn anstelle von Christus einsetzen. Der echte Jesus wird durch einen falschen ersetzt. Das kommt im nächsten Vers zum Tragen, Vers 4. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Da haben wir die beiden Aspekte. Da steckt ja auch schon das Anti drin, er widersetzt sich gegen alles, was da von Gott kommt, und er nimmt die Position Gottes ein. Er nimmt den Platz im Tempel ein. So, das muss vor der Wiederkunft von Jesus geschehen. Das heißt aber ja auch der Tempel. Ne? Der Tempel steht noch nicht. Es muss eigentlich ein Tempel da sein, wo der Antichrist dann auch seinen Platz einnehmen wird. Man kann da nur spekulieren, ne, dass eben vielleicht sogar der Antichrist, der das unterstützt, dass in Jerusalem der Tempel wieder gebaut wird, dann ist vielleicht das Volk Gottes, das gehört ja immer noch zum Volk Gottes, die Juden, dankbar und sie werden das honorieren. Ja, es ist Spekulation, aber es muss eigentlich vor der Wiederkunft, muss zumindest da etwas passieren noch mit dem Tempel. Und dann schreibt Paulus, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Paulus erinnert sie. Das heißt, er hat jetzt nicht nur die Korrektur, er muss also auch, als er die Gemeinde gründete, als Menschen frisch zum Glauben kam, muss er über diesen Antichristen geredet haben. Das heißt, hat es auch für uns Relevanz. Und es gibt ja eben verschiedene Bibelstellen, wo dieser Antichrist auftritt. Ich will mal Folgendes sagen, ne? Wir warten auf das Kommen von Christus und nicht auf das Kommen des Antichristen. Ne? Es gibt einige Menschen, die beschäftigen sich nur mit diesen Endzeitthemen und so sehr, es kommt gar nichts mehr anderes in Frage. Ne, wenn ich jetzt in meinen Predigten, von 10 Predigten, wenn ich jetzt in 7 Predigten über den Antichristen reden würde, dann würdet ihr vielleicht sagen, der ist aber komisch drauf, der Klaus. Das ist, glaube ich, ungesund. Aber wir müssen Bescheid wissen. Und Paulus drückt es auch so im 2. Korintherbrief über Satan aus, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das ist nicht das Wichtigste, wir warten auf das Kommen des Christus. Aber wir müssen die Dinge einordnen können. Wir müssen eben Bescheid wissen darüber. Vers 6. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er, nämlich der Antichrist, geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Hier fällt auf, dass einmal hier ein Was genannt wird. Was zurückhält, und im Vers 7 dann ist es ein der, welcher, ein er, also einmal Neutrum und einmal Maskulinum, was zurückhält. Was da diese Gesetzlosigkeit
aufhält. Die ist ja schon am Wirken, wird ja hier sogar ausgedrückt. Das heißt also, wir haben einmal den Abfall, das Auftreten des Antichristen und jetzt zum Dritten, es werden alle Dämme brechen. Alle Dämme, alles, was da irgendwo diese Gesetzlosigkeit, die Bosheit aufhält, das wird weggetan werden. Nun, ich bin ja auch schon, ich bin jetzt seit 67 Jahren auf diesem Planeten hier unterwegs und ja, wenn man jetzt so zurückguckt, 50, 60 Jahre zurück, braucht man wahrscheinlich nur in die Kriminalstatistik reinzusehen, um das entsprechend belegen zu können. Es wird immer finsterer und finsterer auf diesem Planeten. Die Hemmschwelle sinkt überall. Ja, vergleichen wir, gucken wir mal ins Fernsehprogramm an, was ist vor 60 Jahren gelaufen, was wird heute alles geboten. Die Hemmschwelle, die sinkt, die ist überschritten. Wie sieht es überhaupt mit Gesetzen aus? Die basieren ja letztlich auch auf Gottes Wort. Das war ja das erste Gesetz. Israel hatte das Gesetz. Und davon sind die meisten Gesetzgebungen her erstmal abgeleitet worden. Es gibt Dinge, da wurde man vor 50 Jahren noch bestraft und heute ist es umgekehrt. Wenn ich das Thema Homosexualität betrachte, es ist dem Wandel unterzogen, es ändert sich, Zeiten ändern sich, es ist dem Zeitgeist unterworfen. Und das ist alles schon am Wirken. Also es wirkt eine Kraft, die letztlich Gottes Gesetz, Gottes Wort auch außer Kraft setzen will. Gottes Wort wird aufgehoben. Nur, was ist das? Wird uns in diesem Text nicht verraten, kann eigentlich auch nur drüber spekulieren. Das Römische Reich damals wird es wohl nicht sein, denn es ist ja auch heute noch gültig, diese Sache. Das, der normale Gesetzgeber. Es könnte sein, also ich stimme da eigentlich auch oder tendiere auch dahin, dass es der Heilige Geist ist, weil der in der Schrift auch personalisiert genannt wird, auch mit bestimmten Artikeln, auch eben unbestimmt, könnte sein, dass es der Heilige Geist ist. Das wäre eine plausible Erklärung, wenn man sagt, die Gemeinde Gottes wird entrückt. Ist ja auch ganz spannend, wir werden ja sozusagen weggebeamt, irgendwie Jesus entgegen in der Luft. Ist eigentlich auch ganz interessant, was da passieren wird. Und dann wäre es so, der Heilige Geist wohnt ja in uns. Wir sind ja der Tempel Gottes, die Behausung Gottes, der Heilige Geist. Und dann wäre der weg. Und dann wäre freie Bahn für alle Art von Bosheit, Kriminalität. Wäre jetzt vielleicht auch wieder ein Argument für diejenigen, die sagen, die Gemeinde wird zuerst entrückt, bevor es dann hier drunter und drüber geht. Wäre eine schöne Erklärung, aber es ist eine Ableitung. Ich will das nur sagen, man kann es nicht direkt aus der Schrift entnehmen. So, was passiert? Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Boah, das ist ein richtiger Satz von Paulus. Ich hatte früher Latein, da gibt es ja dann so Sätze zum Teil, die über eine ganze Seite gehen, wo man erst mal gucken muss, bis man den Sinn erfasst. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Herausforderung gewesen für die Bibelübersetzer. Ja, gucken wir uns das mal an. Die gute Botschaft lautet, Jesus Christus ist der Sieger. Er wird den Antichristen besiegen. Wir bin da außen vor. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, heißt es auch in Epheser 6. Ne? Und der Antichrist ist ja jemand aus Fleisch und Blut. Das macht Jesus und das wird auch hier gesagt, wie das mechanistisch abläuft, da kann sich jeder seine Gedanken machen durch den Hauch seines Mundes. In der Offenbarung ist ja dieser Reiter auf dem weißen Pferd, wird der Name genannt, der Name Wort Gottes. Ne? Wort Gottes, und das ist ja auch das Schwert, ne? Hebräer 4, das Wort Gottes, scharf eben, dieses Schwert, wie das da abläuft, wird nicht genau erklärt, aber Jesus ist der Sieger. Er wird diesen Antichristen beseitigen. Wer hat ihn eingesetzt, den Antichristen, wird uns hier auch deutlich. Copyright hat Satan. So, und dann kommt wieder eine Warnung. Das ist auch so der Hintergrund, eine Warnung vor Verführung. Und hier wird jetzt genannt, was da passiert. Entfaltung aller betrügerische Kräfte sind am Werk, Zeichen und Wunder geschehen. Ne? Das ist diese Warnung. Ich will mal Folgendes sagen. Wenn etwas, Zeichen und Wunder, das muss ja etwas Übernatürliches sein. Etwas, was wir mit unseren Naturgesetzen nicht erklären können, wo man sagt, oh, da ist etwas. Ja, aber wenn so etwas passiert, Zeichen und Wunder, heißt das nicht automatisch, dass das von Gott kommen muss. Na, auch die Gegenseite wird hier ausgedrückt, ist befähigt, Zeichen und Wunder zu tun. Ne, wir haben den Heiligen Geist bekommen und da sind Kraftwirkungen mit, das ist ein Geschenk Gottes, das ist eine Gabe Gottes, sind Kraftwirkungen da. Es können auch heute noch Zeichen und Wunder geschehen. Jesus Christus, immer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jesus kann heute genauso diese Wunder vollbringen. Da muss man jetzt halt aufpassen, dass man nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällt, dass man sagt, oh ja, alles klar, Zeichen und Wunder, das kann nur die Gegenseite sein. Natürlich wirkt Jesus auch heute noch. Und das war schon immer so. Im Alten Testament erinnern wir uns, als Mose vor den Pharao trat. Und hatte ja auch seinen Stab dabei und dann ist ja alles Mögliche passiert. Und diese übernatürlichen Dinge konnten die Zauberer am Hof des Pharaos, Jannes und Jambres, bis zum gewissen Maße, sage ich mal, reproduzieren. Die waren auch in der Lage, solche Dinge zu tun. Irgendwann war Schluss. Ne? Jesus Christus ist mächtiger. Und wenn es wirklich mal so zu einer Schlacht kommt von übernatürlichen Kräften, ist Jesus der Sieger. Aber es kann passieren. Wir müssen vorsichtig sein. Ne? Auch der Feind kann heilen. Ne? Es gibt auch in der Esoterik Methoden, wo durchaus Heilungsprozesse, die wir mit unseren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht nachvollziehen können. Ne? Gibt es. Das muss man sich bewusst machen. Und wir müssen prüfen. Ne? Wir sind aufgefordert zu prüfen. Nicht Angst zu haben oder alles, ne? Wenn ich sage, ich räume das alles aus dem Weg, will ich gar nicht haben, Zeichen und Wunder, ist kein Schutz. Ne? Oder Angst ist ein schlechter Begleiter. Ne? Wenn ich Angst habe vor dem Heiligen Geist, wird mir das auch nicht helfen, weil das ist ja der Geist, der uns in alle Wahrheit führen will. Unser Schutz, der wird hier genannt. Und es gibt hier eine Gruppe von Menschen genannt, die wird verloren gehen. Die wird verloren gehen und es wird begründet, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und was hätte passieren können? Durch sie hätten sie gerettet werden können. Das sind Menschen, die haben die Wahrheit gehört, die haben alles gehört, was nötig ist, haben es aber nicht angenommen. Haben das nicht angenommen und gehen dadurch verloren. Das ist unser Schutz, unsere Liebe zur Wahrheit. Wie ist da deine Hingabe und was verstehst du unter Wahrheit? Na, da müssen wir ehrlich werden. Pontius Pilatus sagte dann, zu Jesus, der zu ihm sagte, ich bin in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, für die Wahrheit zu zeugen. Deswegen auch, ich bin die Wahrheit, ich bin die personifizierte Wahrheit. Wie stehst du dazu? Er sagte, was ist Wahrheit? Er hat dann so ein bisschen philosophisch geantwortet, wer weiß schon, was Wahrheit ist, ne? Und das war damals schon im Altertum, fing das an bei den Griechen. Da wurde relativiert. Wahrheit, relativ. Der Fluss, in dem du heute deine Füße wäschst, ist morgen schon nicht mehr derselbe. Ne? Heraklit, alles fließt. So fing das an. Und so ist es ja auch bei uns heute. Wahrheit ist teilbar. Wahrheit, ja, auch der Buddha hat eine Wahrheit und so weiter. Jeder hat so seine Wahrheit. Aber Wahrheit ist absolut und Wahrheit kann ich haben. Wenn ich sage, ich bin hier im Raum, Koordinatensystem, da habe ich eine X, Y und eine Z-Achse. Die X-Achse haben wir schon genannt, Jesus. Ne? Ich bin die Wahrheit, hat er gesagt. Jesus ist die Wahrheit. Dann haben wir den Heiligen Geist. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führen wird. Da haben wir die X-Achse, die Y-Achse und zum dritten, dreidimensionaler Raum, die Z-Achse. Das ist das Wort Gottes. Dein Wort ist Wahrheit, hat Jesus zum Vater gesagt. Dein Wort ist Wahrheit. Und die drei, Jesus, der Heilige Geist und das Wort Gottes, die werden sich nicht widersprechen, ne? Wenn Wahrheit sucht, wird er auch die absolute Wahrheit finden. Und wir haben einen Gott, einen wunderbaren Gott, Gott Vater. Und der will, er hat ausdrücklich seinen Willen kundgegeben, er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Der ausdrückliche Wille Gottes, 1. Timotheus 2 in Vers 4, kann man das nachlesen. Er bietet den Menschen die Wahrheit an. Und in Vers 11 heißt es jetzt darum. Da wird jetzt nochmal Bezug genommen auf die Personengruppe, die eben diese Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Wenn ich sage, warum? Ja, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das klingt jetzt ziemlich hart, dass man sagt, hier Gott führt bewusst Menschen in den Irrtum? Nein, die Wahrheit wurde angeboten. Die wurde nur nicht angenommen. Ne? Und jetzt können wir überlegen, was passiert, wenn wir so beim Heiligen Geist sind, der nicht mehr da ist. Das ist ja auch der Geist der Wahrheit, der uns eben in alle Wahrheit führt. Wer soll dann noch die Menschen in die Wahrheit führen? Das heißt, es ist hier brutal, was da an Gesetzlosigkeit, an Bosheit und so weiter aufblüht. Und Gott lässt das zu. Gott lässt das zu. Und sie glauben der Lüge und werden gerichtet. Denn Jesus kommt für diejenigen, die eben die Liebe zur Wahrheit, wer das annimmt, kommt er als Retter. Er kommt aber auch, um zu richten. Er kommt auch als Richter. Das dürfen wir nicht vergessen. Deshalb ist auch eine gewisse Dringlichkeit da. Ne? Wir sind ja noch in der Gnadenzeit, aber irgendwann ist Schluss. Und da ist die Gnadenzeit vorbei. Deswegen ist natürlich auch für uns die Dringlichkeit, dass wir das Evangelium weitersagen, dass wir die Wahrheit verbreiten unter den Menschen. Gott will retten. Das ist heute immer noch sein Ding. Und solange Jesus nicht wiederkommt, ist das eben hier möglich. Ja, sodass sie der Lüge glauben. Was war denn die erste Lüge? Ne, das ist immer so in der Schrift, wenn etwas zum ersten Mal passiert, dann hat es besondere Bedeutung. Was hat denn Satan da als Schlange den Menschen da ja, so untergejubelt. Sollte Gott gesagt haben, ne? Das Wort Gottes wird in Frage gestellt. Und dann kam noch gleich noch einer draufgesetzt, ihr werdet sein wie Gott. Ja, wird an den Stolz appelliert. Das ist auch heute in vielen Systemen Esoterik, wo dann vermittelt wird, du kannst dann immer weiter und weiter höher steigen und wirst sein wie Gott oder du bist dann dein Gott. Und damit wird geworben und die Menschen glauben das auch heute noch. Ne? Hat damals funktioniert und die Lüge funktioniert immer noch. Sein wie Gott. Ja, was will denn Jesus von uns? Er will uns in sein Ebenbild verwandeln. Das ist es eigentlich. Nicht, dass wir eine bestimmte Machtposition, aber damit wird ja geködert, ne, dass der Mensch dann besonders mächtig ist. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm immer ähnlicher werden, in sein Ebenbild hin verwandelt werden. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die eben dann nicht mehr vorhanden ist, wenn der Heilige Geist entzogen ist. Fassen wir es zusammen. Take-home-Message. Jesus kommt wieder. Kommt auf alle Fälle wieder, aber es müssen drei Dinge zuvor passieren. Einmal der Abfall, da sind wir mitten dabei. Der Antichrist muss auftreten. Vielleicht ist das soweit angerichtet, alles, was nötig ist dazu. Und die Gesetzlosigkeit wird durchbrechen. Und da sind wir ja auch schon mitten auf dem Weg, wird ja auch im Text so gesagt, die ist schon am Wirken. Ja, die gute Botschaft, Jesus ist der Sieger. Wir sind auf der Seite des Siegers. Jesus wird den Antichrist besiegen, auf alle Fälle. Und wir werden gewarnt. Wir stehen in der Gefahr, verführt zu werden. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dass wir sagen, ja, mir kann man da nichts mehr weismachen. Das wird so, und durch wie sich jetzt auch die Dinge entwickeln werden, ne, auch was da auf uns zukommt, künstliche Intelligenz und. Es wird so täuschend echt sein, dass man da große Probleme hat zu unterscheiden. Ne? Aber Jesus hat uns gewarnt und unser Schutz ist sein Wort. Ne? Sein Wort. Wir werden im Wasserbad des Wortes gereinigt. Und ich will einfach auch Mut machen, im Wort Gottes zu lesen. Ich habe ja jetzt viel Zeit, kann ich auch mal wieder was anderes lesen, aber so die letzten 10 Jahre, da bevor ich dann im Ruhestand kam, hatte ich genug andere Dinge zu tun. Ich habe eigentlich nur noch mit dem Wort Gottes dann gar nicht mehr dieses Zeug, was da alles geschrieben wird. Ne? Das Beste ist wirklich die beste Quelle, Wort Gottes selbst. Dann lässt du die Wahrheit auf dich einwirken, dann lässt du dich reinigen. Das Wort Gottes ist unser Spiegel und das ist wirklich der beste Schutz, den wir haben können. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein so großer, wunderbarer Gott bist, dass du uns die Wahrheit, dass du hier in diese Welt gekommen bist, dass du von der Wahrheit gezeugt hast, dass du selbst die Wahrheit bist, dass es wirklich eine Wahrheit gibt, dass nicht alles hier schwankt und wir irgendwie ein Spielball des Schicksals sind, dass du klar aufgezeigt hast, den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge. Und danke, Herr, dass du uns liebst, dass du Menschen retten willst, dass du ja Menschen in diese Wahrheit hineinführen willst. Danke, dass du uns dazu auch gebrauchen kannst, dass wir mitwirken dürfen, deine Wahrheit, deine frohe Botschaft zu verkündigen. Und ich danke dir dafür und bete auch, dass das auch hier konkret in Emstetten geschieht, dass hier noch in dieser Stadt viele Menschen diese Wahrheit erkennen, dass sie vermittelt wird, dass diese Menschen auch ja, wirklich ein Herz haben, dass hier deine Wahrheit auf fruchtbaren Boden stößt, dass diese Wahrheit angenommen wird, dass Menschen gerettet werden zu deiner Ehre, Herr. Amen.